ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Wenn Sie die Tagesschau oder die Tagesthemen im Ersten anschauen, dann haben Sie meinen Gast auf jeden Fall schon gesehen. Er erscheint immer dann im Fernsehen, wenn nach Brüssel oder Straßburg geschaltet wird. Markus Preis, ARD-Korrespondent, zuständig für die Europäische Union, ist heute im HR1 Talk. Hallo, Herr Preis.
Hallo, ich freue mich, dass ich Gast sein darf.
Herr Preis, die Europawahlen stehen vor der Tür. Die Wahlbeteiligung ist nicht so hoch wie bei Landtags- oder Bundestagswahlen. Woran liegt das? Sind wir zu sehr Hessen oder Deutsche und so wenig Europäer?
Wenn man ganz nüchtern auf die Realität guckt, dann ist das so. Ich bin in den letzten Jahren, aber auch jetzt ganz speziell vor der Europawahl, auch sehr viel unterwegs gewesen und man ist dann schon auch ernüchtert, dann eben so viel Resonanz zu hören, die sagt, mit mir hat das nichts zu tun, das ist weit weg, das ist ein großes Projekt, ist schön, ich habe auch nichts dagegen, aber es betrifft mich nicht. Und das ist schon eine Stimmung, die man sehr, sehr deutlich findet und die sich dann auch in Zahlen niederschlägt.
Was ist das größte Klischee über Europa, das vorn und hinten nicht stimmt?
Es gibt ja dieses Vorurteil, dieses Klischee, dass Europa im Prinzip alles regelt, selbst wie die Banane noch wachsen darf und die Gurke. Ich glaube, das stimmt so nicht. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die für die Europa eine Grundlage bildet, die sehr, sehr gut funktionieren. Wenn wir reisen, wenn wir eben mit einer Währung in Europa bezahlen oder unsere Wirtschaftsunternehmen ein Produkt entwickeln, was sie in ganz Europa verkaufen dürfen und nicht wie früher, wo in Frankreich orangene Scheinwerfer und in Deutschland eben weiße. Es ist sehr, sehr viel vereinfacht worden, was gut ist. Es gibt ein paar Exzesse der Regulierungswut. Aber ich glaube, insgesamt ist dieses Klischee zu einfach und falsch.
Sie wechseln jetzt von Brüssel nach Berlin, werden Chef des ARD-Hauptstadtstudios Berlin. Haben Sie schon gepackt?
Ja, muss ich ja. Es geht ja jetzt langsam los. 1.6. ist der Termin. Aber ich muss sagen, zum Thema Klischees, es ging, eine Wohnung zu finden. Aber das mit dem Berliner Bürgeramt, das Klischee stimmt. Also die Verwaltung, da bin ich mal gespannt, wie das läuft.
Was nehmen Sie denn mit aus Brüssel?
Persönlich ein sehr wichtiger Gegenstand, den ich unbedingt mitnehmen muss, ist mein Rennrad, weil das ist meine große Leidenschaft. Und ansonsten, glaube ich, nehme ich auch vor allen Dingen den europäischen Blick mit. Jetzt habe ich gerade uns als Bürger kritisiert, dass wir manche Dinge viel zu einfach sehen und nicht so genau hingucken, was die EU da möglich macht. Das sieht bei unseren Politikern ehrlich gesagt nicht anders aus. Also ich habe mich im Vorfeld sozusagen meiner neuen Aufgabe auch in Berlin mit vielen getroffen und bin da auch genauso manchmal ernüchtert, wie wenig Verständnis dafür da ist, wie das eigentlich zusammenhängt und wie wenig man auch selbst in höheren Kreisen, in Ministerien und in politischen Ämtern weiß, wie sehr Regulierung zum Beispiel in Brüssel passiert und überhaupt nicht in Berlin.
Also auch da können wir heute Morgen ein bisschen Abhilfe schaffen. Wir werden versuchen, mal ein bisschen was über die EU noch zu erklären vor der Wahl. Der ARD-Studioleiter Brüssel und zukünftige Leiter des ARD-Studios Berlin, Markus Preis, ist heute im Talk zu Gast. Schön, dass Sie bei uns sind. Paris, Brüssel, Berlin. Mein heutiger Gast ist als Korrespondent viel rumgekommen, wobei ein wichtiger Ort in dieser Aufzählung fehlt. Eichstrut in Thüringen. Markus Preis, eine Kindheit in einem Dorf mit 80 Einwohnern. War das mehr Bullerbü oder Tal des Todes?
Das war definitiv mehr Bullerbü. Also ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt, finde ich, und wir haben einen anderen Maßstab. Gibt's ja nicht. Ich bin sehr, glaube ich, behütet aufgewachsen. Ich war viel draußen, viel in der Natur. Ich habe sehr viel gelernt über, wie Menschen miteinander umgehen können, wie sie sich helfen können, wie sie sich kennen können, wie sie Verantwortung füreinander tragen und in meinem Alter dann auch, wie sie super miteinander spielen können. Und trotzdem war das natürlich auch ein bisschen nicht Teil des Todes, auf gar keinen Fall, sondern Rand der Welt. Es ist ja sozusagen direkt an der früheren innerdeutschen Grenze auch nach Hessen eben gewesen. Also von da ging es dann nicht mehr weiter. Das hat mich auch geprägt. Ich glaube, auch daraus ist so ein bisschen mein Berufswunsch sicher mitgewachsen, rauszukommen, die Welt zu sehen, andere Orte zu sehen. Aber als Kind war mein absoluter Sehnsuchtsort noch vor, was weiß ich, New York und Honolulu, war Bad Soden-Allendorf in Hessen.
Sie sind 1978 geboren, haben als Kind dann 11 Jahre DDR miterlebt. Was war typisch DDR in Eichstrut?
Also es ist ja eine Region, das Eichsfeld, was sehr katholisch geprägt ist und was sich immer sehr stark auch im, ich will nicht sagen Widerstand, das klingt mir zu kräftig, aber doch in einer gewissen Opposition zu diesem System gesehen hat. Also was typisch dort DDR war, ich glaube, ja, der Lebensalltag wurde natürlich davon geprägt. Man war auch als Kind in der Pionierorganisation, aber man hat eben auch die Eltern gehört, die gesagt, zur Jugendweihe gehen sie nicht, weil das auch zum Beispiel dem Katholischen da sehr stark widersprochen hat. Also man wurde schon in diese Konflikte auch so ein bisschen eingeführt, einfach weil meine Eltern auch ganz speziell das anders gesehen haben. und weil man eben auch die Grenze vor Augen hatte. Man hörte in der Schule, das ist der antifaschistische Schutzwall, und man hat sich gefragt, ja gut, aber von anderen Bekannten oder Freunden aus dem Dorf wohnen ja quasi die Verwandten auf der anderen Seite, warum sind das denn so schlechte Menschen, wie man das auf so einer kindlichen Ebene eben wahrnimmt. Das heißt, die Dinge sind schon irgendwie sehr stark, ja, selbst in dieser Zeit irgendwie in so ein Kinderleben auch mit reingekommen. Das stand nicht im Vordergrund, und ich persönlich finde, ich habe eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt. Ich bin nie an den Punkt gekommen, wo ich mich da wirklich in so eine Zwickmühle hätte begeben müssen. Das wäre vielleicht gekommen, wenn ich schon etwas älter gewesen wäre, wenn es um die Frage gegangen wäre, kann ich Abitur machen, wo man dann vielleicht auch schon ja zu dem einen oder anderen Kompromiss gezwungen worden wäre. Ich würde sagen, in dem Alter, in dem ich die DDR dann noch erlebt habe, war es für mich noch Bullabü.
Vom kleinen Eichstrud zur großen Weltpolitik dauert es nur zwei Songs hier im hr1 Talk.
hr1 Talk.
Es ist ein weiter Weg von Eichstrud in Thüringen bis nach Brüssel. Markus Preis ist ihn gegangen. Er ist Chef des ARD-Studios in Brüssel und wird Chef des ARD-Studios in Berlin. Herr Preis, ich würde gern die Gelegenheit nutzen, auch weil jetzt EU-Wahlen sind, das Gebilde EU nochmal zu erklären. Fangen wir oben an. Ursula von der Leyen ist die Chefin. Wie wird man Präsidentin der Europäischen Kommission?
Also auch da geht's schon wieder los. Sie ist ja nicht die Chefin. Sie ist die Präsidentin der Kommission. Das könnte man vielleicht für so eine Art Regierung halten, ist es aber nicht wirklich. Ein ganz großes Missverständnis im Umgang mit der EU ist zu denken, das wäre sowas Ähnliches wie Deutschland. Na, da gibt es irgendwie einen Bundeskanzler, das ist die Frau von der Leyen, dann gibt es einen Bundestag, das ist das Europäische Parlament, und dann gibt es noch die Ministerpräsidenten, das ist der Rat. Nein, wenn man das andersrum sich überlegen würde, also diese Analogien, dann würden eindeutig die Ministerpräsidenten in der MPK die Richtung vorgeben. Gesetze würden unter Beteiligung des Europäischen Parlaments gemacht. Also der Bundestag wäre dann quasi nicht die zentrale Instanz, sondern quasi deutlich drunter. Und Frau von der Leyen wäre auch aus meiner Sicht dann nicht die Bundeskanzlerin, sondern eher so eine Art Ministerin. Sie sehen schon, es ist unglaublich schwierig, ja, sich zu trennen von der Vorstellung, die man vom Staatsgebilde sozusagen Deutschlands hat. Und wie wird man das? Ja, indem man es vielen recht machen muss. So wird man Präsidentin der Europäischen Kommission. Ich glaube, das ist auch für Frau von der Leyen jetzt das Problem, denn sie muss vorgeschlagen werden von den Staats- und Regierungschefs. Habe ich eben schon mal gesagt, das ist aus meiner Sicht eigentlich die zentrale Instanz. Und wenn sie das geschafft hat, dann muss sie noch vom Europäischen Parlament gewählt werden. Das ist ein ziemlich weiter Weg, weil die Mehrheiten da knapp sind, weil es da eben nicht, wie wir es aus Deutschland kennen, eine klare Koalition gibt. Also zum Beispiel eine GroKo oder Rot-Grün oder Schwarz-Gelb oder jetzt die Ampel, sondern dass sich immer lose einzelne Abgeordnete oder einzelne Gruppen zusammenfinden. Und das macht es halt so unglaublich undurchschaubar. Und beim letzten Mal eben auch mit einem Ergebnis, wo viele Wähler gedacht haben, Ursula von der Leyen stand doch gar nicht zur Wahl. Warum macht ihr das jetzt? Herzlich willkommen in der EU.
Zwei Begriffe, die wir noch erklären können. EU-Kommission, den Begriff haben Sie eben schon genannt, und dann den Europäischen Rat. Was ist der Unterschied?
Also die EU-Kommission, das ist ja sozusagen die zentrale Behörde. Das ist die Institution, die Vorschläge macht. Also zum Beispiel das Parlament kann auch, anders als der Bundestag, nicht einfach selber ein Gesetz verabschieden, sondern die EU-Kommission schlägt ein Gesetz vor, eine Richtlinie, eine Verordnung, und geht dann damit in den Rat und ins Parlament, und dann wird dann am Ende was daraus. Und die EU-Kommission wacht über die Verträge. Sie nennt sich auch immer sehr mit breiter Brust die Hüterin der Verträge. Also sie guckt, was ist in Europa eigentlich europäisches Recht, wird darauf geachtet, und wenn das nicht so ist, kann sie zum Europäischen Gerichtshof gehen und zum Beispiel gegen ein Mitgliedsland klagen. Das ist die Rolle der EU-Kommission. Und Frau von der Leyen hat das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter interpretiert. Sie hat sich zur außenpolitischen Stimme sozusagen auch der EU gemacht. Das ist gar nicht so in der Form vorgesehen gewesen. Ich persönlich fand es nicht schlecht, weil einfach da sozusagen die Position markiert wurde. Und der Europäische Rat, das ist im Prinzip das Gremium der Staats- und Regierungschefs, die zusammenkommen, die im Konsens einstimmig sozusagen die Richtung vorgeben, aber die keine Gesetze zum Beispiel konkret machen, sondern die sagen nur Richtung Parlament, Richtung vor allen Dingen Kommission, das und das sind die Ziele, in die Richtung wollen wir uns bewegen. Und um es jetzt noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es ja nicht nur den Europäischen Rat, sondern auch den Rat der Europäischen Union. Da sind dann wieder die Minister vertreten. Die machen dann Gesetze, zum Beispiel dann immer das Treffen der Finanzminister, der Außenminister und so weiter. Also es ist ein großes Konglomerat, wo wir auf keinen Fall denken sollen, das ist so wie in Deutschland.
Ich versuche das mal positiv zu formulieren. Warum muss das eigentlich alles so umständlich sein?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Antwort ist aber auch nicht so abwegig. Weil wir eben nicht wollen, dass die EU ein Staat ist. Bisher jedenfalls will Frankreich nicht aufgelöst werden in der EU. Und in Deutschland wollen wir das offenbar auch noch nicht. Deswegen halten wir das eben nicht so, dass es ein so starker Verbund ist, so ein starker Staat. Weil dann würde das zwangsläufig bedeuten, dass wir Deutschland, Frankreich, Italien, ich sag mal so, zu Bundesländern degradiert würden. Und da gibt's halt nicht den Willen dafür gerade. Und deswegen versucht man, möglichst viel in Brüssel zu machen, aber nicht so viel Macht abzugeben, dass das ein eigener Staat schon ist. Dann lebt man halt sozusagen ein bisschen zwischen Baum und Borke und hat dann auch ja, ineffiziente oder auch sehr kompliziert wirkende zumindest Prozesse dazwischen.
Der Chef des ARD-Studios in Brüssel und bald neue ARD-Chef in Berlin, Markus Preis, ist heute zu Gast im hr1-Talk. Heute mit Klaus Reichert und Markus Preis, die europäische Metropole Brüssel und demnächst Berlin mit Currywurst, Döner und Buletten. Was isst man eigentlich in Brüssel, Herr Preis?
In Brüssel kann man alles essen. Brüssel ist das Schöne, ist, es ist eine so vielfältige Stadt, eine so europäische Stadt. Also ich habe mich hier immer sehr, sehr wohl gefühlt, auch verglichen zum Beispiel mit der Zeit in Paris, wo ja jeder denkt, ja, Paris ist ja schon nochmal was anderes. Ich finde, Brüssel ist eine sehr lebenswerte Stadt. Viele sind nur mal kurz im EU-Viertel und am Bahnhof und sehen das nicht so richtig, aber das ist ein Ort, wo ich sehr, sehr gern so viel Zeit meines Lebens verbracht habe und essen kann man hier alles. Es gab einen früheren Kollegen, der hat, als ich hierher kam, mal gesagt, Brüssel ist wie Neapel. Genauso korrupt, genauso schmutzig und genauso gutes Essen.
Fritten gibt's wahrscheinlich da und dann diese Schokolade, diese Meeresfrüchte in Schokoladenform.
Ich bin da gar nicht so ein Freund von dem süßen Ding. Ich genieße einfach die europäischen Küchen, natürlich das Italienische, Französische. Gerne auch mal so ein paar Anklänge aus dem Osten. Und das ist etwas, was man in Brüssel halt sozusagen aus erster Hand von den jeweiligen Nationen auch bekommen kann.
Hessen hat doch auch eine Vertretung in Brüssel. Was gibt's da? Alle Wurst oder Frankfurter Würstchen beim Empfang?
Ja, und grüne Soße.
Genau.
Noch mehr als das Essen bleibt mir in der hessischen Landesvertretung immer sehr stark. Der Wein in Erinnerung, weil das ist etwas, was die hessische Landesvertretung einmal im Jahr hier auch richtig zelebriert. Und ich finde das sehr schön, sowohl was Hessen macht, aber auch was zum Beispiel die sächsische Landesvertretung macht. Jeder hat so ein bisschen so ihren Spezialtermin. In Hessen ist das meistens dann im Herbst, wenn auch der Wein dann kommt. Und die Sachsen haben das mit einem Weihnachtsmarkt. Und das ist schon toll auch zu sehen, wie dann Spanier oder Portugiesen oder Balten so mit leuchtenden Augen dastehen und so gucken, wie wir eigentlich so leben, wie Deutschland so ist und auch wie vielfältig Deutschland ist. Das finde ich auch etwas, was man in dieser Stadt halt sehr schön aufnehmen kann, weil wir reden jetzt über die deutschen Bundesländer, aber es gibt ja auch viele Regionen in anderen europäischen Staaten, von denen man das hier quasi genauso erleben kann.
Markus Preis, der Chef des ARD-Studios Brüssel, ist heute mein Gast im hr1 Talk.
hr1 Talk.
Markus Preis heißt der zukünftige Chef des ARD-Studios Berlin. Über seine Erfahrungen der letzten Jahre als Korrespondent in Brüssel reden wir heute und wir reden über sein Buch Angezählt, warum ein schwaches Deutschland Europa schadet. Jetzt könnte man sagen, ist klar, jetzt wo wir schwächeln, haben die in Brüssel Angst, dass wir nicht mehr so viel zahlen können. Ist das der Grund, Herr Preis?
Nein, das wäre viel zu kleinkariert gedacht. Natürlich ist Deutschland der größte Nettozahler. Ich glaube, man kann aber ohne Übertreibung sagen, dass Deutschland auch mit Abstand am stärksten und auch viel mehr als es netto einzahlt, von dieser Konstruktion profitiert. Ich glaube, es gibt diese Sorge überhaupt nicht. Der viel wichtigere Punkt ist, Deutschland ist ganz anders gefragt. Deutschland ist wirklich auch der Wirtschaftsmotor dieser Gemeinschaft und zwar nicht, weil es in den EU-Haushalt einzahlt, sondern weil das, was uns so groß gemacht hat, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir sind größer als Japan, die 40 Millionen Einwohner mehr haben. Wir sind größer als Indien, die mehr als 13 mal so viele Einwohner haben wie wir. Also man sieht, wie groß Deutschland ist und das liegt im Wirtschaftsbereich. Und das liegt daran, weil ganz Europa für uns produziert und wir schrauben es zusammen und verkaufen es auf der ganzen Welt. Diese Abhängigkeit intern, die macht den anderen Sorgen. Die sehen, Deutschland schwächelt gerade. Und wenn Deutschland schwächelt, haben alle anderen ein Problem. Es ist ja nicht so, dass sozusagen alle VWs in Wolfsburg zusammengeschraubt werden. Das wären sie, aber die ganzen Teile kommen aus Bratislava, aus Budapest. Das heißt, die anderen sind mit uns verbunden. Das ist ein Grund, warum man sich Sorgen macht. Der andere ist, Wir haben eine Bundeswehr, die nicht, um es mal vorsichtig zu sagen, im besten Zustand ist. Und viele Länder gucken auf uns, wenn es um Sicherheit geht. Die gucken nicht nach Frankreich und die gucken auch nicht nach Großbritannien. Die hätten gern die USA, aber da wissen wir alle, in Zeiten von Trump ist da nicht mehr die gleiche Sicherheit da. Und ein anderer wichtiger Punkt ist noch, Deutschland war immer so, ja, das ruhige, ausgeruhte Zentrum. Während überall sozusagen wilde Kämpfe gefochten wurden, wo die Regierungen alle 3 Monate wechselten, war Deutschland stabil und hat am Ende einen Konsens gefunden, der halbwegs vernünftig war und den auch umgesetzt. Das sehen viele jetzt auch bei uns, dass wir Fehlentscheidungen treffen und dass wir untereinander auch so zerstritten sind. Und das sehen viele auch als Problem, weil es eben dieses Zentrum, dieses ruhige Zentrum in Europa auch braucht.
Also könnte man sagen, ja, wir sind noch wichtig, aber die Franzosen haben uns schon ein bisschen den Rang abgelaufen, oder?
Relativ gesehen ist das vielleicht gerade so, aber das kann nicht das Endergebnis sein. Das wissen sogar auch die Franzosen. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man sich sozusagen in dieser Gemeinschaft überbieten will. Man sieht einfach, diese Gemeinschaft, die ist so klein, die hat zusammen 5 von 100 Einwohnern auf der Welt. 95 sind nicht in der EU. Es geht ja nicht um die sozusagen eine dominante Position auf der Welt, sondern nur nicht komplett unter die Räder zu kommen. Wenn wir das halbwegs schaffen wollen, dann müssen wir mit den 5 zusammen agieren. Nicht jeder einzeln. Deutschland ist ja nochmal ja weniger als einer auf der Welt von 100. Also das heißt, man muss zusammen agieren und es gibt nicht mehr diesen Konkurrenzkampf intern so stark, sondern die Frage ist, wie können diese 5, wie kann sich diese EU weltweit sozusagen behaupten? Und da ist ganz klar, wenn da Deutschland schwach dabei ist, dann klappt das nicht.
Sind wir eigentlich beliebt in der EU oder sind wir die Piefkes, die ehemaligen Musterknaben und Besserwisserinnen?
Ich glaube schon, dass es einen großen Respekt vor Deutschland gibt, der aber in den letzten 2, 2,5 Jahren gelitten hat. Es gab schon eine lange Zeit bei aller Dominanz und auch Arroganz, die Deutschland häufig an den Tag gelegt hat, schon das Gefühl, die machen aber auch viel richtig. Die haben ein relativ stabiles politisches System. Die sind wirtschaftlich total erfolgreich und das war schon vorbildlich. Nach der Finanzkrise gab es mal eine Studie, welches Land sollte sozusagen wirtschaftspolitisch und finanzpolitisch den Ton angeben in Europa vom European Council on Foreign Relations. Und da haben sogar Länder wie Italien oder Griechenland, wo man ja denken würde, die haben sich total bevormundet gefühlt, gesagt Deutschland. Weil man da gesehen hat, ja, aber die haben am Ende dann doch recht. Das heißt, es gibt schon einen Respekt vor uns. Es gab eine Zeit lang, wo man sich mal gewünscht hat, Deutschland legt sich auch mal auf die Nase. Aber momentan, glaube ich, sehen viele die Situation als viel zu ernst, um sich das zu wünschen. Sondern man wünscht sich eher, dass Deutschland auf die Kurve kriegt, zwar angezählt ist, aber nicht K.O. geht und wieder auf die Beine kommt.
Angezählt, warum ein schwaches Deutschland Europa schadet, heißt das Buch von Markus Preis. 3 Exemplare verlosen wir in der nächsten Stunde hier in hr1. Deutschland und die EU, Zahlmeister, ewiger Bestimmer und Lokomotive. Es gibt viele Dinge, die man Deutschland nachsagt. Wir haben heute jemanden zu Gast, der sich auskennt mit der EU und der kurz vor der Wahl mit ein paar Vorurteilen aufräumt. Markus Preis. Markus Preis, ein schwaches Deutschland schadet Europa, schreiben Sie in Ihrem Buch angezählt. Wie soll Deutschland Stärke zeigen, ohne die anderen zu verschrecken?
Ich glaube, indem es wieder aktiver wird. Also wir sind momentan in einer Phase, wo Deutschland ja selber total unter Stress steht. Unsere Wirtschaft wackelt. Wir wissen nicht, woher kommt unsere Energie. Wir wollen die Bundeswehr aufbauen, aber gleichzeitig sehen wir nicht, wo kommt das Geld dafür her. Das ist schon eine Situation, die einen, kann man sich ja auch persönlich vorstellen, wenn es einem selber so geht, erstmal überfordern kann. Und dann kommt noch die ganze Zeit jemand von außen und sagt, du musst aber noch daran denken. Das ist in dem Fall die EU. Und das, finde ich, ist etwas, was wir momentan zu stark aus dem Auge verlieren. Viele der Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen, kann man nur europäisch lösen. Und dann gibt es noch eine ganze Menge, die muss man nicht europäisch lösen, aber die sind viel besser oder auf jeden Fall günstiger. Das gilt auch zum Beispiel aus meiner Sicht für die Verteidigung, europäisch zu lösen. Und da haben wir, und damit mit wir meine ich jetzt vielleicht wir Bürger, weil wir uns auch nicht so damit beschäftigen, aber auch unsere Regierung, momentan kein Nerv. Wir gucken nicht da drauf. Und ich finde, das ist ein großer Fehler gerade, denn es braucht die deutsche Rolle. Die EU wird nicht verändert werden durch Portugal und Zypern.
Das heißt, Deutschland ist nicht etwa der Bremser, wie man manchmal den Eindruck bekommen könnte, sondern der Innovator, der irgendwie Europa vor sich herschiebt. Zum Erfolg, wenn es geht.
Bremser würde ich nie sagen, dass wir Deutschen da so stark gebremst haben. Ich fand, wir haben in der Zeit, als Angela Merkel die Bundeskanzlerin war, da hatten wir wirklich die Möglichkeit, auch was zu verändern, weil da galten die ganzen Dinge, die wir vorhin schon beschrieben haben, die sehr positiv an Deutschland gesehen wurden, zu 100%. Und wir hatten eine absolut dominante Position. Wir haben es nicht gemacht. Wir sind nicht den nächsten Schritt gegangen. Wir haben nicht dafür politisches Kapital investiert, weil es für uns einfach gut lief. Es gab Probleme auch in der EU, aber die waren marginal. Die deutsche Wirtschaft brummte. Warum sich jetzt mit diesen ganzen großen Fragen auseinandersetzen? Militär braucht doch eh keiner. Das war ja damals die Welt, in der man da lebte. Das Gas kommt auch aus Russland. Und ob in Ungarn jetzt ein bisschen Rechtsstaatsprobleme sind, deswegen müssen wir jetzt nicht die ganze EU aufmachen. Das war die Haltung und das war aus meiner Sicht ein großer Fehler, zumal es mit dem berühmten Corona-Wiederaufbaufonds 750 Milliarden Euro, eine unglaubliche Summe gab, die auf dem Tisch lag. Und das wäre zum Beispiel aus meiner Sicht auch ein Hebel gewesen, um zu sagen, wir machen das, aber dann geben wir jetzt auch nochmal ein paar Dinge in der EU ran, die wir ändern müssen. Und die wir jetzt sowieso ändern müssen, wenn wir über die Ukraine vielleicht irgendwann perspektivisch reden oder die Westbalkanstaaten. Die EU muss sich ohnehin verändern. Und der Moment, wo wir eine starke Bundeskanzlerin hatten mit einem sehr aufgeschlossenen französischen Präsidenten, die haben wir in Deutschland, ja, ich würde sagen, verschlafen. Und jetzt sind wir in einer schwächeren Position und Emmanuel Macron ist nicht mehr allzu lange da.
Man hat mehr den Eindruck, dass wir hier in Deutschland nach dem Motto Politik machen. Wir haben noch keine neue Idee, Technik, aber wir haben schon das einschränkende Gesetz dazu in der Schublade. Wie sieht das aus europäischer Sicht aus?
Ja, ist definitiv aus meiner Sicht genau so. Wir haben ganz am Anfang ja schon mal darüber gesprochen, dass es schon manchmal eine exzessive Regulierungsfreude, sagen wir es mal so, in der EU gibt. Wir haben noch nicht die KI, aber wir haben schon das Gesetz, was sie ein bisschen reguliert. Ist ja auch alles gut. Der Weltmeister nur in den Gesetzen zu sein, anstatt in der Technik, wie es früher war, das sehe ich für ein Problem. Europa lebt ja nicht davon, dass es Bodenschätze fördert, sondern dass es eine gute Bildung hat, dass es gute Universitäten hat, eine Spitzenforschung und daraus dann auch Geschäft macht. Und das ist uns in der Vergangenheit immer gelungen. Wir hatten irgendwie so ein Klima und ganz speziell auch in Deutschland. Wir haben die ganzen Unternehmen, die heute Unternehmen sind, aber früher eben Personen. Daimler, Benz, Siemens, Bosch, wen auch immer. Die hatten wir mal bei uns. Und diese Leute gibt es heute auch noch. Die heißen Zuckerberg und hießen Jobs, also Steve Jobs von Apple oder Sergey Brin von Google. Nur die sind alle in den USA. Also darüber nachzudenken, was machen wir falsch? Welche Bedingungen setzen wir falsch, dass das nicht mehr hier bei uns passiert? Das ist, finde ich, mindestens genauso eine wichtige Aufgabe wie die Frage, ob wir in der EU mehr mit Mehrheit unterscheiden wollen. Weil das macht uns am Ende stark, dass wir reich sind, obwohl wir nur 5 von 100 auf der Welt sind, sind wir halt wohlhabend und deswegen haben wir ein übermäßiges Gewicht und wie gesagt, es geht nicht darum, die anderen zu dominieren, da kommen wir sowieso nie hin und sollten wir auch nicht hinwollen. Es geht nur darum, nicht unter die Räder zu kommen und da ist diese Frage, wie schafft man da wieder Freiheit, wie schafft man da wieder Innovation, auch wenn da gewisse Risiken mit einhergehen, ist für mich eine ganz zentrale.
Sagt Markus Preis, der Leiter des ARD-Studios in Brüssel. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören und Sie erst später eingeschaltet haben, den Talk finden Sie auf hr1.de und in der ARD-Audiothek.
hr1 Talk.
Markus Preis, der Chef des ARD-Studios Brüssel, wird jetzt Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Berlin. Ihn haben wir kurz vor der Europawahl eingeladen, um über Europa, aber auch über ihn und seine Arbeit als Journalist in der Nähe der Mächtigen zu sprechen. Hallo Herr Preis, schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Preis, ist es eigentlich so, wie Kritiker des Parlaments behaupten, dass ins EU-Parlament die abgeschoben werden, die man im Land aus den Füßen haben will oder die einfach nur versorgt werden müssen?
Vielleicht war das mal so, da war ich aber noch nicht hier. Ich glaube, das hat sich schon geändert. Also das Europäische Parlament hat eine wichtige Rolle. Es sind auch viele Karrieren andersrum hier gelaufen. Also wir haben ja sehr, sehr viele ehemalige Europaabgeordnete, die jetzt auch Minister sind in vielen Ländern. Ich lebte nicht in der Zeit, als das definitiv so war, aber ich würde sagen, so ist es momentan nicht mehr.
Was verdient eigentlich? Weil
viele Abgeordnete auch relativ jung sind.
Was verdient eigentlich ein EU-Abgeordneter?
Ungefähr 9.000 Euro. Plus dann eben ja noch diverse Dinge. Er muss ja sein Büro bezahlen, seine Mitarbeiter bezahlen, hat Aufwandsentschädigung. Also das ist schon etwas, mit dem man es ganz gut aushalten kann.
Wie viele Tage im Jahr sind die Abgeordneten vor Ort in Brüssel und in Straßburg?
Das kann man so genau nicht sagen, aber es gibt pro Monat einmal eine Sitzungswoche, also wo das Parlament im Plenum tagt. Und dann gibt es sehr, sehr viele Wochen, wo eben Ausschusssitzungen sind, also wo die Abgeordneten tagen. Im Sommer gibt es dann eine kleine Pause, dafür macht man dann in anderen Monaten das Ganze doppelt. Wenn man es ordentlich macht, wenn man da richtig Herzblut reinsteckt, eben auch ein sehr fordernder Job, zumal man ja dann eben auch immer noch in der eigenen Partei aktiv sein muss, um ja mit Kontakt zur Basis zu haben, aber auch dafür zu sorgen, dass man später wieder auf die Wahlliste kommt.
Der zukünftige Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preis, ist heute mein Gast im hr1-Talk. Unser heutiger Gast arbeitet in der Nähe der Mächtigen, im Moment in Brüssel, bald in Berlin. Der Journalist Markus Preis ist bei uns. Wir hätten als Überraschungsgast einen prominenten Politiker einladen können. Jetzt kurz vor der Europawahl hätten bestimmt viele gerne mitgemacht, aber das wäre zu einfach gewesen, Herr Preis. Unser Überraschungsgast hat mit Ihnen in der A-Jugend der Spielgemeinschaft Mackenrode gekickt. Herr Preis, wen haben wir am Telefon?
Thomas Gabel.
Thomas Gabel, falsch, es ist Steve Pinkert. Hallo, schönen guten Tag, Herr Pinkert.
Guten Morgen, Herr Reinhardt.
Hallo, Steve.
Guten Morgen, Markus. Ja, da hast du nicht mitgerechnet.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, der Politiker ist es nicht. Hm?
Ja, Herr Pinkert, ja, Sie haben im Mittelfeld gespielt, Markus Preis im Sturm. Ja. Konnte man ihn da gebrauchen oder durfte er mitspielen, weil kein
jetzt
anderer
sag
da
nichts
war?
Falsches.
Weil kein anderer dabei war.
Nein, er war schon unsere Speerspitze, er hat schon ordentlich Tore geschossen, doch.
Jetzt müssen wir natürlich aufklären, den Namen, den Sie eben noch genannt haben, wo Sie dachten, wir hätten einen ganz anderen Überraschungsgast. Das war der Dritte im Bunde in Ihrer Mannschaft, oder?
Ja, Thomas hat in der Verteidigung gespielt. Ich kenne ihn noch etwas länger als Steve, weil ich schon mit ihm im Kindergarten war und dachte, da bei sowas geht es ja häufig ganz früh zurück. Und deswegen, aber wir haben zusammen gespielt auch.
Herr Pinkert, Sie waren dreimal auf Backpacker-Reisen, Kambodscha, Vietnam, Indien. Da lernt man sich sehr gut kennen. Was sind die drei besten Eigenschaften von Markus Preis?
Er ist sehr sympathisch, immer gut gelaunt, ist halt ein sehr kommunikativer Mensch. Man kommt immer mit ihm gut ins Gespräch. Also ich habe mich mit ihm immer vertragen.
Und was nervt an ihm? Gibt es da auch was?
Was da nervt? Naja, gut, durch seinen Job war er halt immer ein bisschen mehr im Vordergrund. Ja, das hat vielleicht manchmal ein bisschen, da war er immer in der ersten Reihe.
Wie redet man eigentlich heute in der Region, aus der er kommt, über den Herrn Preis? Ist er noch manchmal Thema oder sagt man, ja gut, der guckt halt aus dem Fernsehen raus?
Das ist schon öfters mal Gesprächsthema. Nur wenn ich jetzt Leute aus Alstroh treffe, ne, die fragen mich, ob ich noch Kontakt habe, ob ich ihn wieder gesehen habe. Also das ist schon Gesprächsthema, das ein oder andere Mal.
Herr Pinkert, wir danken Ihnen, dass wir Sie anrufen durften.
Steve.
Ja, gerne. Das hat mich gefreut, dabei auch sein zu dürfen. Ja.
Also
sehen,
alles Gute.
Wir sehen uns bei Gelegenheit wieder.
Okay, dann euch noch viel Spaß. Ne?
HR1 Talk.
Die meisten Fragen, die ich jetzt stelle, stellen wir allen unseren Gästen. Jetzt kommt der HR1 Fragebogen. Markus Preis, sind Sie bereit? Bitte kurz antworten.
Ja.
Was kostet ein Pfund Butter?
2,50 Euro.
Meine schönste Reise war?
Mit Steve nach Indien.
Von Kindern habe ich gelernt,
dass man auch als Führungskraft in einem Unternehmen nicht annehmen dürfte, dass, wenn man irgendwas sagt, das passiert dann.
Mein Lieblingsessen ist?
Saumagen.
Mich bringt auf die Palme, wenn
es übertriebenen Anspruch gibt.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass sie so anstrengend ist.
Bereut habe ich
manchmal nicht mehr Abstand zu den Dingen zu nehmen und länger darüber nachzudenken.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit
Emmanuel Macron.
Peinlich war mir zuletzt.
Peinlich war mir zuletzt eigentlich wenig.
Der Glaube
spielt eine große Rolle in der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Ich kann darin, auch wenn ich nicht alles genau nach Buchstaben interpretiere, grundsätzlich etwas erkennen, was einem eine gute Orientierung gibt, wenn man durchs Leben geht.
Ich habe Angst vor
Gedankenlosigkeit, die sehr, sehr viel unwiederbringlich verändern könnte, auch politisch.
Mein Lieblingsfilm ist
Falling Down, ein ganz normaler Tag mit Michael Douglas.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Es kann sein, dass ich als Kind mal irgendwas geklaut habe, aber ich kann mich nicht konkret daran erinnern. Aber ich will es nicht ausschließen.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht?
Überall in meinem Bücherschrank steht ganz viel von Ernest Hemingway und Thomas Mann.
Ich gehe zur Europawahl, weil?
Weil dieses Projekt so unglaublich schön nerdig kompliziert ist, aber wahnsinnig viel sehr effizient in unserem Leben vereinfacht.
Markus Preis ist heute mein Gast in hr1. Markus Preis leitet demnächst das ARD-Studio Berlin. Im Moment berichtet er noch aus Brüssel. Heute mit Klaus Reichert und Markus Preis. Früher mal Fußballer gewesen, heute Radrennfahrer. Herr Preis, gehören Sie zu den Radrennfahrern, die trotz Radweg auf der Autospur fahren?
Ja, das kommt vor, weil ich fahre doch auch relativ schnell. Und da kann man, je nach Beschaffenheit des Radweges, einfach nicht ständig quasi eine Bordsteinkante wieder hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Das kommt aber auch auf den Ort an. Belgien und die Niederlande ist ein Land, wo das überhaupt nicht notwendig ist, weil das halt so gut ausgebaut ist, dass es da richtig Spaß macht. Ich glaube, in Berlin werde ich...
Werden Sie sich umstellen müssen, das könnte schon sein, ja.
Ja.
Es ist ja häufig so, dass das genau kritisiert wird, wenn Leute mit dem Fahrrad trotz Radweg dann auf der Autospur fahren.
Ich weiß, aber ich fahre dann auch so schnell, dass ich da erstmal kein Hindernis bin.
Mir kommen beim Laufen gute Ideen. Wie ist das auf dem Fahrrad? Haben Sie einen Trick, damit Sie sich das dann alles merken können und nicht wieder vergessen, was Ihnen da Tolles eingefallen ist?
Nein, ich habe keinen Trick. Ich versuche auch nicht unbedingt, mir das zu merken, weil ich bin da nicht so ein Schnelldenker. Aber irgendwann macht es bei mir Klick. Oder ich sehe dann, das ist die Frage oder das ist das Projekt. So muss man das aufziehen. Und da das lange dauert, ist es dann meistens auch wirklich ganz gut. Es kommt nicht so häufig vor, aber da es so ist, merke ich es mir dann auch. Also muss ich mir gar keinen Trick haben, um mir das dann zu merken, sondern das setzt sich einfach sehr lange. Und wenn es dann da ist, dann ist es auch so klar, dass es auch präsent danach noch ist.
Schon mal an Umsteigen auf ein E-Bike nachgedacht?
Nein, noch nie. Die Dinger sind auch so schwer. Warum soll ich das machen? Ich fahre gerne, ich nehme das auch als Sport. Und das war noch nie ein Thema.
Der ARD-Korrespondent Markus Preis ist heute mein Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit meinem heutigen Gast kann man über Europa reden, über Europapolitik, aber auch über Journalismus. Er wird bald Chef im ARD-Studio in Berlin und ist im Moment Chef im ARD-Studio in Brüssel. Markus Preis ist heute bei uns. Sie kennen ihn aus der Tagesschau und anderen Politiksendungen in der ARD. Herr Preis, den Öffis wird vorgeworfen, zu regierungsnah zu sein. Wie reagieren Sie, wenn man Sie einen Systemling nennt?
Mit aller sozusagen Herzlichkeit, die ich entgegenbringen kann, mit aller Ehrlichkeit, die ich jemandem in die Augen gucken kann. Also das Einzige, was noch nie passiert ist, ist, dass mir jemand gesagt hat, ihr müsst so und so berichten. Ich wünschte es mir ja mal, so ein Seehofer-Moment. Dann würde ich sagen, stopp, warten Sie noch kurz, ich möchte es gerne noch aufnehmen, wie meine Pressefreiheit hier bedroht wird. Aber das passiert halt einfach nicht. Es passiert selbst in Situationen nicht, wo man denkt, das ist jetzt aber wirklich heiß und vielleicht hat auch zum Beispiel, gibt es auch noch einen direkten Konflikt. Als ich ganz am Anfang meines Berufslebens stand, da gab es in Nordrhein-Westfalen, ich habe ja in Köln beim WDR gearbeitet, so eine kleine Auseinandersetzung zwischen dem damaligen Intendanten Fritz Pleitgen und dem damaligen Ministerpräsidenten Peer Steinbrück, die auch öffentlich sehr scharf miteinander diskutiert haben vor der Wahl. Und ich habe dann vor der Wahl in der 20 Uhr Tagesschau, also das Medium, was mit Abstand die meisten Menschen in Deutschland erreicht, eine Berichterstattung dazu gemacht. Und selbst da hat mir niemand gesagt, seid aber ein bisschen vorsichtig oder ihr seht schon, keine Ahnung, was man da sagt. Ich erlebe das ja nie. Selbst dort ist das nie passiert. Und deswegen kann ich nur sagen, also wir machen nicht alles richtig. Wir machen Fehler. Wir verpennen manchmal Sachen. Aber eins haben wir auf jeden Fall sicher. Wir entscheiden als Journalisten, als Redaktion, als das Team im Studio Brüssel oder im Hauptstadtstudio, was wir machen, wie wir das machen. Wir reflektieren das. Und das kann ich einfach nur jedem zurückgeben, weil die Menschen, mit denen ich rede, sind ja auch die, die das ermöglichen mit ihren Gebühren, dass wir weder wirtschaftlich noch politische Abhängigkeit haben. Wir müssen das, glaube ich, stärker kommunizieren. Wir können uns auch hinterfragen, ob wir immer kritisch genug sind. Das sind Punkte, wo ich drüber reden kann. Aber wenn Sie sagen, Systemlink, sage ich, sorry, Sie haben davon leider, muss ich so deutlich sagen, überhaupt keine Vorstellung, wie das wirklich abläuft.
Nun steckt die ARD in einem großen Reformprozess. Auch da sind Sie als Studioleiter eingebunden. Die Zukunft liegt im Digitalen. Lineare Programme wie das hier, aber auch das erste und die regionalen TV-Programme. Ja, wie lange wird es uns noch geben, Herr Preis?
Ich denke, es wird uns schon weitergeben, weil die Nachfrage nach gesicherten und sozusagen vertrauenswürdigen Informationen, die ist da. Die Form, da habe ich überhaupt keine Nostalgie, weil es gibt einfach Formen, die sich, wie das, was wir zum Beispiel machen, das Gespräch, das wird vielleicht nicht immer ewig auf kurz, lang und UKW laufen, aber das Interesse daran, ich glaube, das besteht weiter, gerade in einer Welt, die so viel unzuverlässiger wird, wo man so viel mehr Angebote hat, dann sucht man mehr nach Quellen sozusagen, denen man vertraut, nach Stimmen wie ihrer oder meiner oder nach Leuten, deren Einschätzung man mitnimmt, weil man alle möglichen Einschätzungen bekommen kann, aber natürlich sozusagen die Funktion auch sucht, sich die Welt ein bisschen zu sortieren. Und deswegen ist es wichtig, glaubwürdig zu sein, ehrlich zu sein, auch zu sagen, das haben wir falsch gemacht. Und da sozusagen dran zu bleiben, das zu spiegeln, glaube ich, ist für uns der Weg. Und die Form, also ich nutze es auch sehr viel oder viel, viel mehr sogar über mein Mobiltelefon oder über andere Wege, als dass ich immer genau um Uhrzeit XY lineares Fernsehen gucke. Glaube aber, das ist unerheblich am Ende für Journalismus.
Markus Preis, der zukünftige Leiter des ARD-Studios Berlin, ist im HR1 Talk zu Gast. In 5 Minuten reden wir über Glaubwürdigkeit und den Schutz der Demokratie. Die Konkurrenz auf dem Medienmarkt ist hart. Hunderte Sender, hunderte Radiostationen, hunderte Zeitungen und Zeitschriften und dazu noch Millionen Podcasts und Blogs, die schreien, guck mich, hör mich, lies mich. Der Journalist Markus Preis ist heute bei uns. Herr Preis, gibt es Tage, an denen Sie nicht in irgendeiner Form mit dem endlosen Flimmern und Rauschen der Medien in Kontakt kommen?
Ich bemühe mich auf jeden Fall darum. Also wir haben ja vorhin schon mal über das Radfahren, über das Nachdenken gesprochen. Brüssel ist ja auch so ein Ort, wo man sich quasi so ein LKW voll Dokumente jeden Tag, nur allein Primärquellen sozusagen drüber schütten könnte. Es ist wichtig, sich klar zu machen, dass man nicht alles sozusagen konsumieren kann und dass, wenn man es versucht, man nicht bis zum Ende kommt, aber keine Zeit mehr zum Nachdenken hat. Und das ist etwas, was ich immer versuche, wie Sie sagen, dieses Flimmern auch ein bisschen manchmal wegzuschieben, einfach Abstand zu haben, von oben drauf zu gucken, nachzudenken, mich zu fragen, was passiert denn da eigentlich jetzt zusammengefasst? Und was frage ich mich dabei, wenn ich das sehe? Also man muss gut informiert sein, aber man muss sich auch klar machen, dass man nie bis zum Ende da kommt.
Der Schweizer Unternehmer und Philosoph Rolf Dobelli empfiehlt, komplett auf News zu verzichten. Er liest eine Wochenzeitung, ansonsten nur Sachbücher, sagt er. Von jeder Art News hält er sich fern mit dem Argument, das meiste von dem, was passiert, hat keinen Einfluss auf sein Leben. Wenn das alle machen würden, wären wir beide arbeitslos.
Ich kann den Impuls verstehen. Also es gibt einfach zu viel. Es gibt zu viel Information, die auch morgen nicht mehr wichtig ist. Und es gibt zu wenig Reflexion über das, was eigentlich grundsätzlich passiert und auch die Frage, welche Möglichkeiten ich dann da drin habe. Also so gesehen würde ich da schon mitgehen, wovor ich aber warnen würde, und das sehen wir ja jetzt auch, diese sehr zurückgezogene, nur noch auf mich selber guckende Welt. Und das ist falsch, weil da draußen gibt es eine Welt und da gibt es auch Politik, die Einfluss hat. Und da gibt es auch Menschen, die diese Welt, in der wir scheinbar sicher sozusagen leben können, verändern wollen. Und da kann es auch passieren, wenn ich mich unglaublich auf mich zurückziehe, dass ich dann, wenn ich mal wieder rausgucke, sehe, draußen sieht es aber gerade ganz anders aus. Das ist eine Gefahr.
Das Buch von Markus Preis heißt Angezählt, warum ein schwaches Deutschland Europa schadet. Wir sind fast am Ende angekommen der Sendung. Herr Preis, am Ende der Sendung bekommen wir von all unseren Gästen eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen?
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und ich würde noch ergänzen um den Satz. Und manchmal kann ich dabei, wenn ich das richtig mache, auch feststellen als gute Antwort, dass ich keine Ahnung habe. Und dann verlasse ich mich auf den Verstand von wem anders. Also das finde ich sehr wichtig, dass man versucht, Dinge selber zu durchdringen, dass man nicht nur in irgendeiner Flut irgendwas sucht, sondern selber einen Schritt zurückgibt, auch das Selbstbewusstsein hat zu sagen, ich kann auch denken, ich kann auch was verstehen. Aber ich merke auch, das verstehe ich nicht und da muss ich quasi woanders die Antwort für mich suchen.
Markus Preis, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
HR1.
Genau meins.